Ich gehe mich waschen. Küss mich jetzt nicht, denn ich habe mich noch nicht gewaschen. Du? Auch wenn ich mich mit byzantinischen Ölen einreiben würde, würdest du mich nicht küssen, wenn ich dich nicht auf magnetische Art dazu zwingen würde.
Das hier sind vielleicht die erotischsten Sätze der gesamten erhaltenen Korrespondenz zwischen Frédéric Chopin und seinem langjährigen Geliebten, Titus Wojciechowski.
Es gibt irgendeine Kraft in der Natur. Heute wirst du träumen, dass du mich küsst. Ich muss es dir für den widerwärtigen Traum heimzahlen, den du mir heute Nacht heraufbeschwört hast.
Die Gefühle, die Chopin Titus gegenüber formuliert, sind exklusiv und einzigartig, schreibt Moritz Weber. Niemandem sonst wird er je so etwas schreiben. Unzählige Liebeserklärungen haben Frédéric und Titus über die vielen Jahre ihrer Beziehung einander zugeschickt. Sie sind auch zusammen auf Reisen gegangen und haben zeitweise miteinander gelebt. Und Chopin widmet Titus mehrere Kompositionen. Er lebt seine Liebe zu ihm also auch künstlerisch aus. In seinem Buch Chopins Männer wirft Moritz Weber jetzt einen Blick auf dieses Zusammenspiel zwischen dem Privatleben des Komponisten und seiner Kunst.
Chopin hielt sein Begehren nicht nur in Worten fest, sondern vertraute diese Seite seiner Persönlichkeit auch dem Klavier an und drückte sie durch seine Musik aus.
Den langsamen Satz seines Klavierkonzerts in F-Moll etwa schreibt Chopin im Andenken an Titus, genau wie seinen späteren Walzer in Des-Dur.
Chopin hat beides extra für ihn geschrieben. Das Denken an Wojciechowski hat ihn dazu inspiriert. Mit der direkten, untrennbaren Verknüpfung des Schaffungsprozesses des Walzers und des Adagios in einem Brief macht Chopin klar, dass die Inspirationsquelle des Walzers, dessen Adressat, sowie der gedankliche und emotionale Hintergrund des Mittelsatzes des Klavierkonzerts F-Moll ein und dieselbe Person sind, Titus Wojciechowski.
Die Liebe zwischen den beiden Männern dauert von ihrer gemeinsamen Jugend bis zu Chopins Lebensende im Jahr 1849. Deshalb widmet Moritz Weber ihr in seinem über 500 Seiten starken Buch auch das ausführliche erste Kapitel. Ihre Liebe übersteht dabei nicht nur lange Phasen der räumlichen Trennung, sondern auch ein politisches Klima, in dem Homosexualität mindestens gesellschaftlich stark geächtet, wenn nicht sogar gerichtlich bestraft wird. Die Queerfeindlichkeit und Misogynie des 19. und 20. Jahrhunderts wirkt bis in unsere moderne Zeit. Sie hat Generationen von Chopin-Forscherinnen und Forschern und mit ihnen das allgemeine Wissen über den Komponisten beeinflusst. Moritz Weber beleuchtet in seinem Buch anhand von neuen Quellen jetzt genau diese Themen, die lange Zeit tabu waren und zensiert wurden.
Sei es wegen moralischen Ansprüchen einer verbreiteten Homo- und Queerphobie in Gesellschaft und Wissenschaft bis fast zum Ende des 20. Jahrhunderts, religionsbedingten Hemmungen oder verschiedentlichen politischen Interessen, etwa denjenigen des alles überwachenden kommunistischen Regimes in der damaligen Volksrepublik Polen, unter deren Vorzeichen viele Grundlagen der modernen Chopinologie erarbeitet wurden.
Bis heute halten sich zum Beispiel hartnäckig Erzählungen von vermeintlichen Liebesbeziehungen, die Chopin zu Frauen gehabt haben soll. Oder einer heimlichen Verlobung mit der 17-jährigen Maria Wodzinska, die es aber nie gegeben hat.
Die alten Narrative müssen kritisch hinterfragt und weiter aufgearbeitet werden. Und es sollte auch im Interesse der internationalen Forschungsgemeinschaft liegen, nach mehr Primärquellen zu Chopins nahestehenden Männern zu suchen.
In seinem Buch, das sich zeitweise liest wie ein aufregender Liebesroman, räumt Weber mit den etablierten Erzählungen über Chopins Privatleben auf. Er stützt sich dabei auf ungefähr 800 Briefe, verschiedene Nachlässe und auch Archivalien aus der polnischen Bibliothek in Paris oder den Akten der Präfecture de Police de Paris. Ein großer Teil seiner Schriften und der Korrespondenz zwischen Chopin und seinen Liebhabern und Freunden sind allerdings verschollen. Auch viele Antwortbriefe der ihm nahestehenden Männer fehlen bis heute, was die Aufarbeitung ihrer Verhältnisse zueinander schwierig gestaltet. Trotzdem überrascht beim Lesen, wie detailliert, wie ausführlich und wie extrem deutlich die überlieferten Texte sind. Andererseits widmet Weber aber auch gut 50 Seiten den vermeintlichen Liebhaberinnen Chopins und ordnet ihre eigentliche Bedeutung in seinem Leben ein.
Frédéric Chopin hat Zeit seines Lebens keiner einzigen Frau einen Liebesbrief geschrieben. Nie. Und in seinen verhältnismäßig wenigen, kurzen Briefen an Frauen hat er niemals nur annähernd etwas so Romantisches oder Leidenschaftliches festgehalten wie an Titus oder seine anderen Männer. Chopin gibt in seiner Korrespondenz selbst Hinweise auf seinen ziemlich berechnenden Umgang mit Frauen. Er beschreibt mehrmals, dass er in Liebesdingen ein Doppelleben führt – ganz im sozialpsychologischen Sinn. Er trennt sein öffentliches und privates Leben bewusst und sorgfältig. Er legt einen Deckmantel über sein eigentliches, homophiles Begehren und verhüllt so seine wahren Gefühle, die er in seiner Zeit nicht offen zeigen kann.
Das formuliert Chopin selbst in einem Brief an Titus.
Ich hätte dich gerne hier. Du glaubst nicht, wie traurig ich hier bin, dass ich mich mit niemandem aussprechen kann. Du weißt, wie einfach ich Bekanntschaften mache. Aber ich kann mit niemandem zusammen seufzen. Was meine Gefühle anbelangt, bin ich immer in Synkopen mit den anderen. Deshalb quäle ich mich.
Moritz Webers Buch ist nicht nur eine wichtige Abrechnung mit der bisherigen Chopin-Forschung und liefert zentrale Neudeutungen und Ergänzungen, sondern er erweist sich darüber hinaus als unglaublich aufschlussreicher Text über queeres Leben im 19. Jahrhundert. Spätestens jetzt ist, wie der Autor schreibt, die Zeit gekommen, diese Lebensrealitäten anzusprechen und zu erforschen. Dieses Buch ist ein kräftiger Anstoß dazu, den es offenbar gebraucht hat.